Es steht aber zum Glück geschrieben, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Ich darf bezeugen, erleben zu dürfen, was da geschrieben steht von Müden und Unvermögenden, und dass dann eine besondere Gnade gegeben ist, dass man nun diese Verheißung, die wunderbare, nehmen kann. Und dann fließt Kraft, ich kann gerade mich unfähig fühlen, jetzt hier anzutreten. Könnte gerade so gut sein. Aber dann bin ich ja wieder müde. Und dann bin ich unvermögend. Und dann habe ich die Gnade. Wenn wir irgendeinen Steckkontakt reinstecken, im Moment ist Licht da, im Moment ist Kraft da, im Moment ist Musik da, im gleichen Moment. So auch jetzt wieder. Nun, unser Thema, Gesamtthema, ihr wisset, ihr kennet die Gnade Jesu Christi, die uns gegeben ist. Und da dürfen wir gleich beachten, dass hier das griechische Wort richtig übersetzt ist, die ihr die Gnade Jesu Christi kennet, einmal so übersetzt, oder darum wisset. Nun gibt es eine weitere Stufe, und auf die hat Paulus nun hier den Korinthern gegenüber verzichtet. Nämlich kennen und wissen ist ein Wahrnehmen von Gegenständen, Personen, Dingen, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Das kennt man und um das weiß man. Aber man hat die Dinge oder die Personen und die Wunder Gottes noch nicht erkannt. Das griechische Wort heißt Gnosis oder Ginosko, Wissen, Kennen. Erkennen heißt Epignosis. Und da handelt es sich um ein Schauen mit den Augen des Herzens, um Dinge sehen und schauen zu können, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind. Das ist dann Epignosis, Erkenntnis. Ihr könnt alle zu Hause angekommen gefragt werden, sagt ihr der Name Arthur Muhl etwas? Dann könnt ihr prompt sagen, ja, den kenne ich. Aber erkannt habt ihr mich noch lange nicht mehr. Es ist mir sehr lieb. Es ist mir sehr lieb. Und nun, Gnade, ich darf hoffen, dass wir in diesem neuen Hören von der Gnade Gottes, in der Gnade Gottes und Jesu Christi, dass wir wenigstens in diesen Stunden eine Ahnung davon bekommen, was Erkenntnis der Gnade sein könnte. Das ist nämlich nichts Geringeres, als ein Blick oder Blicke tun zu können bis ins Vaterherz unseres Gottes hinein. In die Tiefen Gottes hinein. die Themareihe, die ausnahmsweise ich selber zusammenstellen durfte. Es war schon bei Bruder Schad so, Hausvater, und bei Bruder Erich Luban und bei unserem jetzigen Bruder Mössinger, vielleicht erst recht. Die Hausväter haben mir immer das Thema vorgeschrieben. Das war mir sehr wertvoll. Warum? Da gab es für mich wieder Gelegenheit, mich ganz neu in Probleme der Schrift, in Fragenkomplexe der Bibel hineinzuarbeiten und um Weisheit zu bitten, ganz neu und so weiter. Heute Abend einfach das Wort Gnade für uns. Und dann morgen Vormittag wieder ein einfaches Thema, Freude. Und morgen Abend wieder ein einfaches Thema, Danken, Danksagung. Dann ist Montagabend geworden. Und dann am Dienstagvormittag kommt das Thema, das ist schon sehr heikel, Gnade und Gesetz. Oder besser, Gnade oder Gesetz vom Sinai. Und das letzte Thema, das ich bezeugen darf, am Dienstagabend und immer noch, so Gott will und ich noch lebe, naja, bitte, das abschließende Thema, auch wieder ganz einfach, Gnade allein. Es gibt ja noch das kleine Liedchen, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Das war ich dann. So. Das sind die 5 Stunden der Dienste, die ich in der Hauptsache selber aneinanderreihen durfte, und zwar mit welcher Begründung? Erstens, Gnade heißt im Griechischen Charis, also geschrieben C-H-A-R-I-S, Charis. Freude heißt im Griechischen Chara. Und Danksagung heißt Eucharistia. In allen 3 Worten kommt welcher Stamm, welcher griechische Wortstamm vor? C-H-A-R. Charis, und dann sind alle 3 Begriffe weiblich, also die Gnade, die Freude, auch im Deutschen, und dann die Danksagung. Dank selber ist dann im Deutschen männlich, der Dank. Also, das ist nicht irgendeine Reihe, sondern eine vom Geiste Gottes gegebene Reihe, weil der gleiche Wortstamm diese Begriffe prägt. Dann ist noch ein 4. Begriff da, nämlich Gnadengabe, Einzahl Charisma, Charisma, Mehrzahl Charismata, die Charismatiker. Ist das ein Problem heute? Leider. Für mich ist kein Problem. Kein Problem. Die armen Charismatiker, ja, weil bei ihnen vieles nicht stimmt, wie man hört und sagt, sind in gewissem Sinne deshalb der Prügelknabe, weil in anderen
allen anderen Versammlungen von gläubigen Menschen keinerlei Dissonanz existiert und keinerlei Missstimmung oder irgendetwas, woran Gott missfallen haben könnte. Das gibt es in allen anderen Versammlungen nämlich nicht. Habt ihr mich verstanden? Ich hoffe ein bisschen. Ne? Ausgerechnet in diesem wunderbaren Begriff Charisma, Charismatik, Gnadengaben. Ausgerechnet hier besteht, wie überall, in maximaler Weise die Gefahr, denn je wunderbar irgendetwas ist in den Augen und nach dem Herzen Gottes, umso mehr läuft dieses wunderbare Gefahr, missbraucht zu werden. Bitte, was ist denn das größte bleibende Ding, das alles glaubt und alles hofft? Wie heißt denn das Ding? Die Liebe Gottes, die Liebe. Das Wunderbarste, was es gibt, das Größte, das Allerheiligste. Wird das auch missbraucht in der Schöpfung, der Begriff Liebe? Wiederum am meisten, am schlimmsten. Ja, soweit. Diese Zwischenbemerkung. In diesem prächtigen Lied von Karl Geier, es war nicht von ungefähr, dass wir alle diese kleinen Verse gesungen haben. Die gestatten mir jetzt eine ganze Reihe Bibelstellen nicht wiederzugeben, denn in den Versen sind die alle drin. Ganz wunderbar, wenn wir darauf geachtet haben. Sonst bitte noch einmal lesen. Und dann ist das Lied noch, welche Nummer im Buch?
888.
Und dann noch 888. Und das ist die Zahl des Namens Jesus. Ja. Von der Gnade Jesu Christi, die kennt er. Und die wisset er. Also Bruder Geier ist da unschuldig, dass Gott die Nummer, den Namen, die Zahl des Namens Jesus getroffen hat. Also, ich kann, es ist jetzt 7:07. Ich gebe mir Mühe, so um 8:30 daran zu denken, Schluss zu machen. Wir haben im Alten Testament das wunderbare Buch Esther. Und dort ging es um ihr Leben oder ihren Tod in einem Augenblick. Ob sie Gnade findet vor dem König oder nicht. Ihr wunderbares Wort hier. Als ihr die Gefahr, Todesgefahr, bekannt gegeben wurde, komme ich um, so komme ich um. Ist das eine Haltung? Wie heißt die Überschrift von der Zwei-Monats-Schrift, die Heinz Schumacher herausgibt? Von der lesen wir im Psalm 84, Vers 11. Eine kurze Bemerkung, die uns einen ganzen Fragenkomplex beantworten kann. Der heißt, der Ausspruch Gottes heißt, Jesaja 26, Vers 10, wird dem Gesetzlosen Gnade erwiesen, dann lernt der nicht Gerechtigkeit. Aha. Was ist dann das Gegenteil von Gnade? Gericht. Gericht. Damit der Gerechtigkeit lernen kann, muss er einem unbarmherzigen Gericht übergeben werden. Und dann lernt er Gerechtigkeit. Hier ist Gesetzloser in der Einzahl da, aber es gibt ja nicht nur einen Gesetzlosen, aber es gibt ein Haupt aller Gesetzlosen. Den kennen wir, Satan. Wir schlagen zum ersten Mal unsere Bibel auf Zacharia 4. Zacharia 4, zweitletzter kleiner Prophet. Da wird dem Zacharia, diesem wunderbaren Propheten, ein Gesicht gezeigt. Er als Priester. Er war von Haus aus Priester, hatte also Zutritt bis ins Heiligtum und ins Allerheiligste. Der kannte also den goldenen Leuchter, seine Form und seine Bedienung, alles tadellos. Es wird ihm ein Gesicht gezeigt, die sieben Lampen sind da, goldener Leuchter, sein Fuß, sein Schaft und sein Mittellicht. Und jetzt gibt es noch, und dann noch sieben Gießröhren oben und einen Ölbehälter obendran und so weiter. Da kommt er nicht mehr nach. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Er stellt die entsprechenden Fragen. Und schon hat ein einmalig Gott begnadeter Mann namens Zerubabel. Zerubabel heißt in der Verwirrung geängstigt. Der war auch in der babylonischen Gefangenschaft und zurückgekehrt. Und er begann, den Tempel wieder aufzubauen. Mit allen Schikanen, das heißt negativen Sinn, Androhungen und Belästigungen unmöglich zu machen, diesen Bau von Seiten der Araber und ihre Freunde, Zerubabel. Und jetzt hat diese Darstellung des goldenen Leuchters eine große Bedeutung, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Denn der goldene Leuchter stellt ja die siebenfältige Herrlichkeit des Heiligen Geistes dar. Sondern durch meinen Geist. Und jetzt das wunderbare Wort. Da hat er dem Zerubabel zu sagen, der Berg der Unmöglichkeiten für dich, dieses Gotteshaus zu vollenden, spricht der Herr, hebe dich weg, du Berg der Unmöglichkeiten. Und der verschwindet. Ein schöner Bauplatz. Gibt es in unserem Leben auch Berge von Unmöglichkeiten? Aha. Hebe dich weg. Unserem Gott ist wie viel unmöglich? Nichts, bitte. Und jetzt bekommt er die Zusage. Vers 6 Mitte. Oder Vers 7. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel? Zur Ebene sollst du werden. Und er, Zerubabel, wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade ihm. Und was wissen wir von Gnade? Genügt die in jedem Fall? Und wenn hier noch doppelte Gnade vorliegt, Gnade, Gnade ihm. Und das Wort Jehovas, Vers 9, die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, du Zacharja, das ist das Wort Jehovas, der Herrscher war, der mich zu euch gesandt hat. Da spricht Zerubabel zu den Söhnen Israel. Also Unmöglichkeiten. Herr, ich rechne allein mit deiner Gnade. Wenn nötig, noch einmal mit deiner Gnade. Wenn es zum dritten Mal nötig ist, noch einmal mit deiner Gnade. Und dann kann sich der Herr nicht verleugnen. Dann verschwindet der Berg, obwohl der Berg ist noch da, aber für uns existiert er nicht mehr. Existiert noch eine Zeit lang und auf einmal ist er tatsächlich nicht mehr da. Dann haben wir, das war Zacharja 4, Johannes 1, Vers 14. Jesus voller Gnade und Wahrheit. Da lohnt es sich, Psalm 85 aufzuschlagen. Voller Gnade und Wahrheit. Psalm 85. Wir lesen nur Vers 10. Güte und Wahrheit, das hebräische Wort ist zu übersetzen, Gnade und Wahrheit. Genau, Jesus, voll Gnade und Wahrheit. Und was lesen wir hier? Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. So, etwas Wunderbares. Was bedeutet das? Wenn es nach der nackten Wahrheit über unseres Leben ginge, dann wären wir alle verlorene Leute. Aber mit wem ist die Wahrheit über uns und alten Menschen begegnet? Mit der Gnade. Mit der Gnade. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor der nackten Wahrheit über unser Leben. Und weiter. Zweiter Teil. Gerechtigkeit und Friede nicht nur einander begegnen, sondern haben sich geküsst. Aha. Wenn es ging wieder nur nach der nackten Gerechtigkeit, dann wären wir wieder verlorene Leute. Aber die Güte Gottes. Nicht nur geht die Güte Gottes so weit, wie die Wolken gehen und die Himmel sind, sondern deine Güte geht über die Himmel hinaus. Oh. Und deine Güte ist besser als Leben. Das heißt, unser Gott möchte lieber nicht leben, wenn er nicht ohne Anfang und ohne Ende gütig sein dürfte. Wo finden wir solche Worte, solche Aussprüche in irgendeiner Weltliteratur? Vollständig unmöglich, weil es von Geschöpfen geschaffen oder gewirkt ist. Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Das ist je eine wunderbare Versöhnung zwischen den Gegensätzen. Dann kommt, da ist in Jesaja 55, Vers 3 die Rede von den Gnaden Davids. Von den Gnaden Davids. Haben wir uns nicht auch schon gefragt, wie kann ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt werden, wie es geschieht in unserer Bibel, nachdem der sich Sünden geleistet hat, die man gar nicht genug als Sünden erkennen kann? Antwort, Psalm 51, schlagen wir auch schnell auf. Psalm 51. Psalm 51, ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Nathan hat ihm ja die Geschichte erzählt von dem reichen Mann mit seinen vielen Lämmern. Und er geht hin und nimmt das einzige Lamm einer einfachen Frau weg. David verflucht den, der muss sterben. Und so weiter. Und Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. David, ich habe gesündigt. Nathan, so ist dir deine Sünde vergeben. Also wie viel, darf man sagen, wie viel Hirtendienste hat Nathan dem David gegenüber unternommen? Wie viel Seelsorge hat er mit ihm durchexerziert? Ich habe gesündigt, so ist deine Sünde vergeben. Im gleichen Augenblick kennen wir auch so etwas. Ja, dann kennen wir unseren Gott und die Gnade noch lange nicht. Dann kennen wir sie noch nicht einmal. Geschweige dann, dass wir sie erkannt hätten. Dann muss ja der Erstgeborene sterben. Trotzdem dem David die Sündenreihe vergeben war. Existiert vor Gott nicht mehr. Antwort, warum musste der Erstgeborene von der Bathseba sterben? Wieder eine wunderbare Antwort. Von Gott aus gesehen existiert alles nicht mehr. Wenn Gott vergeben hat, dann existiert das Vergebene nicht mehr. Vor Gott. Und wir dummen, Ungläubigen, Kleingläubigen, lassen uns immer wieder erinnern an das, was wir uns mal geleistet haben. Antwort, warum muss der sterben? Nicht, weil Gott jetzt, der hat Gott vergeben und dann rechnet es ihm doch zu. Nein, wäre schlimm. Sondern, um unserer Feinde willen. Die Feinde Gottes sind auch die Feinde Davids. Und die Feinde Davids sind auch die Feinde Gottes. Und wenn ich jetzt dem David einfach alles ohne eine Zucht ihm zu einer Zucht unterziehe, eine schwere, würden die sagen, das sieht man, da die Frommen, die da von Gott reden und so weiter, können die größten Sünden begehen und dann wird ihnen vergeben und alles existiert nicht mehr. Und das soll Gerechtigkeit sein. So wird dann geredet. Ne? Nein. Um unserer Feinde willen musste das geschehen, damit denen das Maul verstopft ist, dass die dann zufrieden sind. Ja, dass jetzt dieser Ehebrecher und Mörder und Lügner und so weiter richtig gezüchtigt worden ist, was ihm gehört hat. Das sind dann die Überlegungen der Herzen der Frommen. Ja, was habe ich gesagt? Ich weiß, was ich gesagt habe. So. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte. Oh. Güte und Wahrheit. Nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretung. Ich kenne meine Übertretung. Und meine Sünde ist beständig vor mir. Aha. Obwohl sie ihm vergeben ist. Das ist schade, dass wir nicht unserem Gott die Vergebung völlig abnehmen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern, im Verborgenen des Herzens. Und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlehren. Oh. Was hat jetzt der Heilige Geist bei David, nachdem er jetzt alles bekannt hat vor Gott, ganz von sich aus, ohne aufgeboten zu werden, nun seine Sünden zu bekennen und so weiter. Auf einmal, nachdem das Bekenntnis ein siebenfaches abgeschlossen ist, auf einmal ist der Geist, um den er bittet, sein Geist der Reinheit und neuen Geist, erfülle mich und heilige mich, ja. Schenkt der Heilige Geist diesem ehemaligen Sünder Worte aus dem Herzen Gottes, nämlich: Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlehren. Aha. Was? Der große Sünder. Dem wird Gott im Verborgenen göttliche Weisheit schenken. Dem da. Alle anderen sind doch besser oder welche nicht so schlecht wie er. Naja, dem da. Genau dem da. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deiner Rettung und mit einem willigen Geiste rüste mich aus. Jetzt kommt das Schönste. Lehren will ich die Übertreter deine Wege. Und die Sünder werden zu dir umkehren. Wisst ihr, was ich da mal gedacht habe? Du, David, gell? Jetzt warten wir mal ein paar Jahre, ob du dich da bewährst. Und dann reden wir wieder darüber, ob du der bist, der die Sünder die Wege Gottes lehren soll. Und was macht der Geist hier? Gerade der so gesündigt hat, aber eine entsprechende Vergebung empfangen hat, völlige Vergebung, weißer als Schnee, hat der dann für Verständnis, wenn ein Sünder zu ihm kommt in seiner Not? Redet dann David von oben fromm herab auf und trommelt auf, da, auf den herab mit frommen Worten? Oder kann er den Sünder vor ihm noch höher achten als sich selbst? Und dann hat der Sünder ein Ohr, was er hört. Und dann geht es bei ihm auch nicht lange, wie dem David. Und dann kann der auch bald evangelisieren. Aber die machen dann nicht die Torheit, wie kürzlich es geschah. Eine Tochter, vielleicht 22 Jahre alt, kam zum Glauben durch einen Evangelisten. In Ordnung. Sie hat sich ihm sich gemeldet. Sie hätte das im Glauben fassen können, was er. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt muss aber alles bereinigt werden. Ja, dein Leben muss alles offenbar werden und so weiter. Gut. Das ging etwa eine Stunde. Jetzt, kürzlich, war er ein prächtiges, fröhliches Gotteskind. Jetzt kürzlich kommt etwas in ihr Leben, was ihr nicht nur zu schaffen machte, sondern sie zur Verzweiflung treiben wollte. Was macht sie? Sie ruft den Evangelisten wieder an. Was macht er? Hält sie am Telefon wieder eine Stunde auf und repetiert ihr alle die Sünden, die sie ihm bekannt hat vor 3 Jahren. Jetzt ist die Tochter so durcheinander und findet jetzt, wie wir Schweizer sagen, den Rang nicht mehr. Kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr glauben. Was hat der gemacht? Was hat er gemacht? Nicht mehr existierendes, wieder aus dem Grab Christi herausgeholt, Grabschändung getrieben, geistlicher Art. Und hat die Tochter so verwirrt und kaputt gemacht. Ich merkte ja, da sind jetzt Dämonen dahinter. So. Noch einmal, oder die Frage. Eines Tages war Jesus eingeladen bei dem großen, hochbekannten Pharisäer namens Simon. Großartige Tafelrunde, wie es damals üblich war. Da kommt ein Weib herein, bekannt in der ganzen Stadt als große Sünderin. Wie sie sich benimmt, nehmen alle Anstoß natürlich. So. Derjenige, der Gerechteste war, nämlich der Pharisäer, den Herrn Jesus eingeladen hatte, ja, meldet sich und die Jünger fragen sich, wenn das ein Prophet ist, müsste doch der wissen, was das für eine ist. Ja. Wie viele Sünden, die sie begangen hat, hat sie zu bekennen gehabt vor dem Herrn Jesus, bevor er ihr sagen konnte, deine vielen Sünden sind dir vergeben. Gehe hin und sündige nicht mehr. Nicht eine einzige Frage. Im Gegenteil sagt er, Simon, ich kam herein in dein Haus. Du hast mir kein Wasser gegeben, die Füße zu waschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Und so weiter. Und diese, wie sie hereinkam, sofort von hinten an meine Füße, man lag ja zu Tische, und hat mit ihren Tränen meine Füße benetzt und mit den Haaren abgetrocknet. Denn, jetzt bekommt sie noch ein Lob, denn sie hat viel geliebt. Denn ihre vielen Sünden sind vergeben. Stimmt es jetzt auf David zurückgeblendet? War er ein großer Sünder? Wurde ihm viel vergeben? Kann David jetzt lieben? Erst von da an ist er der Mann nach dem Herzen Gottes. Und vorher war er das Gegenteil. Also ich werde die Sünder deine Wege lehren und die Sünder werden zu dir zurückkehren. Das war David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Im Lied haben wir schon gehört, gesungen, dass uns die ganze Gnade Gottes schon geschenkt worden ist, wann? Vor Grundlegung der Welt und bevor die Zeiten der Zeitalter begannen zu laufen. Als noch nichts existierte, als Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt, als es noch keine Schöpfung gab. Auf dass sie die Liebe erkennen, mit der du mich geliebt hast, vor Grundlegung der Welt. Und die Werke Gottes sind erst geworden von Grundlegung der Welt an und hören wieder einmal vollkommen auf. Das ist nur ein Kurzzeugnis von mir. Und jetzt kommt etwas ganz Gewaltiges. Da bleiben wir jetzt noch ja, 10 Minuten, Maximum eine Viertelstunde stehen. Wir schlagen auf 2. Mose 32. 2. Mose 32. Lesen aber nur von Vers 30 an. 2. Mose 32, Vers 30. Was war geschehen? Wie ist die Situation da? Sie hatten das goldene Kalb gegossen, ausgerechnet der nachmalige hohe Priester, Aaron hat es gegossen. Aaron, hohe Priester nach dem Gesetz. Und jetzt? In Apostelgeschichte 7 gibt der geistgefüllte Stephanus den anwesenden Juden eine Abschiedsrede. Vom Auszug aus Ägypten, am Sinai und so weiter, was da geschah. Und dann kommt er daran. Und sie machten sich ein Kalb von Gold und schrien dort, tanzten darum und schrien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Aber wie konnten die nur? Sehr einfach. Mose und sein Diener Josua bekamen den Auftrag von Gott, morgen steige du mit Josua und 70 der Ältesten aus Israel den Berg hinauf. Auf halber Höhe, sagt Mose, bleibet ihr hier, ihr 70, bis wir wiederkommen. Wir steigen noch, müssen noch auf den Gipfel des Berges. Was hat ihnen Gott dort beschert? Sie schauten den Gott Israel und so weiter und so weiter. Prächtige Gesichter hatten sie da. Mose und Josua zogen auf den Gipfel. Was hat Mose gesagt? Wie lange sollen sie warten? 30 Tage oder 35? Oder 40? Bis wir wiederkommen. Also zeitlich unbeschränkt. Bis wir wiederkommen. Gilt für uns auch. Ihr verkündigt den Tod des Herrn bis? Bis er kommt. Aha. Also es erfüllen sich heute Dinge ganz gewaltig. Und ich ermahne heute immer, seien wir heute auf alles gefasst, wenn es ein dritter Weltkrieg wäre. Bitte. Ja, es wird ja so schön, jetzt Frieden geschlossen. Nicht? Und dann, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird ein plötzliches Verderben Sie überraschen. So die biblische Wahrheit. Und jetzt? Stephanus fährt weiter, begreiflich. Aha, die 70 Ältesten, 30 Tage und Nächte sind vorbei. Die beginnen sich Fragen zu stellen, was ist da passiert? Item, es sind noch keine 40 Tage und Nächte vorbei. Haben die sich entschlossen? Was dem Mose passiert ist, wissen wir nicht. Dann ist es gescheiter, wir gehen runter und schauen zum Rest beim Volk. Also die wussten, also der Mose kommt nicht mehr. So, wussten, nach ihrer Meinung. Jetzt kommen die unten an. Das Volk jubiliert und freut sich. Verstummt aber. Ja, und Mose, wo ist Mose? Aaron, dein Bruder? Der zuckt die Achseln. Wissen wir nicht, was ihm passiert ist. Was? Aaron, wenn dem Mose was passiert ist, dann bitte, wir stellen dir alles Gold zur Verfügung, dann gießest du uns ein goldenes Kalb. Das ist dann der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Verstehen wir das Volk? Wer hat versagt? Wieder einmal die vorzüglichsten geehrten Herren. Ne? Das Volk ging zugrunde. So. Stephanus sagte begreiflicherweise, da wandte Gott sich von ihnen ab und gab sie dahin, dem ganzen Heere zu dienen, den Dämonen gedient zur Linken und den heiligen Engeln gedient mit dem Gesetz zur Rechten. Und er wandte sich ab. Und jetzt haben wir hier die Situation, ich erzähle weiter kurz, damit wir nur jetzt zu unserem Thema die gewichtigen, wunderbaren Worte schätzen können. Mose kommt herunter. Das Geschrei, Josua meint, ein Kriegs- und Siegesgeschrei. Nein, 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 nein. Das ist eine Tanzmelodie. Ja. Oh. Er nimmt die zwei Tafeln, wie ihr seht, um was geht, und zerschmettert sie. Ja. Und kommt herunter. Ja, dann ein Gericht. Über Tausende von Juden zuerst. Ihr habt eine große Sünde getan. Und wie er den Aaron zur Rede stellte, da sagte er, sie gaben mir all ihr Gold und so weiter. Und daraus ist dann das goldene Kalb erstanden, zustande gekommen. Ist das eine traurige Rede? Das ist nicht zustande gekommen, Aaron. Du hast es gegossen, muss man ihm sagen. Bitte. Und jetzt? Stellt sich Mose vor den Gott Israel. Er wusste, oh weh, oh weh, oh weh. Dann sagt er zu Gott, Gott sagt, ich kann nicht mehr mit dem Volk hinaufziehen. Ziehe du mit dem Volk in das Land, das ich den Vätern zugeschworen habe. So. Ich werde einen Engel noch vor euch her senden. So. Jetzt sind wir da. Ja, dann sagt Gott, ja, wenn nötig, sagt Mose zu Gott, dann bin ich bereit, mich mit meiner ganzen Sippschaft zur Verfügung zu stellen, damit du mich und meine Familie ausrottest. Damit du wieder selber mit dem Volk ziehen könntest. Also was war da für eine Gesinnung in Mose? Die Gesinnung, die auch in Jesu Christi war. Sich zur Sünde des ganzen Volkes bei Mose, der ganzen Welt bei Jesus Christus, Gott zur Verfügung zu stellen. Dann sagt Mose, sagt Gott, dich kann ich nicht antasten. Ich kann ja nur dort richten, wo ich die Sünde finde. Bei wem? Es passiert etwas. In Kapitel 33, Vers 2 lesen wir, und ich werde einen Engel vor dir her senden. Und durch ihn die Feinde, die Kanaaniter vertreiben. Denn, Schluss von Vers 3, denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Mit diesem hartnäckigen Volk. Was geschieht jetzt? Die Stiftshütte ist gar noch nicht erbaut, noch nicht mal beschrieben. Mose hat erkannt, also nur dort, wo Gott die Sünde trifft, kann er zuschlagen. Bricht sein Familienzelt ab. Josua, sein Diener, ist immer dabei. Trägt es mit Josua auf seiner Schulter, Familienzelt. Wohin? Durch das ganze Lager an den Ort, den die Schrift außerhalb des Lagers nennt. Was versteht die Schrift unter dem Ort außerhalb des Lagers? Da wurde der ganze Kot und Dreck des Volkes mal hinausgetragen und dort zugedeckt. Und jeder Meineidige, jeder Hure, jeder Sabbatschänder und wie die Sünder und Aussätzige musste außerhalb des Lagers gebracht werden, um das Volk, dass das Volk rein bleiben kann. Jetzt schlägt Mose mit Josua sein Familienzelt dort auf, außerhalb des Lagers. Ganz Israel, jeder Eingang seines Zeltes schaut zu, was der Mose stellt sein Familienzelt dort auf, wo nur die Sünden des ganzen Volkes und der Kot des ganzen Volkes und alles Unreine deponiert wird. Ja. Und was lesen wir jetzt? Und die Wolkensäule, in welcher der Herr, Jesus Christus, kein Geringer, war, stieg herab bis an den Eingang dieses Zeltes, das Mose außerhalb des Lagers aufgerichtet hatte. So weit konnte das Volk das beobachten, jetzt staunten sie. Sie wussten da in der Wolken- und Feuersäule, dass da geht unser Herr mit. Da ist der Herr drin. So lesen wir. Jetzt stellt sich unser dreimal heiliger Herr, unser Messias, zu Mose an den Eingang. Und was passiert? Das sehen die natürlich nicht. Jetzt beginnt Mose mit Jesus Christus in diesem Zelt außerhalb des Lagers, wie mit einem Freunde von Angesicht zu Angesicht sprechen. Ja, Jesus, der Heilige Gottes, außerhalb des Lagers. Gibt es so etwas? Gibt es so etwas? So lasst auch uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Das war bei Jesus Christus Golgatha. Und seine Schmach tragen. So. Und jetzt lesen wir, was jetzt geschieht. Vers 12. 33, Kapitel 33, Vers 12. Mose zum Herrn. Siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst.
Wen?
Er hat gesagt, einen Engel. Es gibt, wusste Moses, es gibt nicht nur einen Engel. Ne? Hochheilige Engel. Und doch hast du gesagt, Mose, ich kenne dich mit Namen und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen.
Aha, aha. Warum jetzt? Warum jetzt Gnade gefunden?
Weil sich Mose mit dem Schmutz und den Sünden und allem Unreinen des ganzen Volkes da draußen identifiziert hat. Konnte der Herr jetzt den Mose nehmen, sein Angebot annehmen? Er hat sich zur Sünde des ganzen Volkes gemacht. Das war, scheinen Sie, der Sinn. Damit er anstelle des Volkes von Gott gestraft werden konnte. Aber jetzt, du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Hast du zu mir gesagt, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich wirklich Gnade in deinen Augen finde. Und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und er spricht, Achtung, wunderbar. Antwort, mein Angesicht wird mit dir ziehen. Wie spricht? Wie reagiert Mose? Und er sprach zu ihm, Mose zu Gott, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann lass uns lieber hier umkommen. Denn jetzt weiß ich, wenn dein Angesicht mitgeht, dann gehst du selber wieder mit. So. Es müssen wir aber wissen, das kann ich nur mit einem Satz bezeugen, unter dem Ausdruck, das Angesicht Gottes, versteht die ganze Heilige Schrift den Herrn Jesus Christus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr könnt alle sagen, ich habe den Bruder Muhl gesehen. Könnt ihr das alle sagen? Ja, bitte. Wer mich sieht, ihr könnt sagen, ihr habt den Bruder Muhl gesehen, damit da habt ihr nur meine Glatze und weiß was gesehen. Nicht wahr? Hat den Bruder Muhl gar nicht gesehen. Nur sein Angesicht. Ne? Aha. Ah. Denn der mit Mose außerhalb des Lagers in seinem Familienzelt sprechende war Jesus Christus. Von Angesicht zu Angesicht. Aha. Da wusste Mose, aha, oh, da ist schon Gnade gesichert, drum diese Zwiesprache. Und jetzt kommt er sagen, Herr, wenn dein Angesicht, hat der Vater Gott mit dem Mose jetzt gesprochen, wenn dein Angesicht nicht mitginge, ne, dann lass uns lieber hier umkommen. Alles kein Wert mehr. So. Hat Mose gut geredet und die Sache verstanden? Wunderbar. Und so geschah es. Und jetzt kommt das Schönste. Oh, Ja, wenn das Schönste kommt, dürfen wir nicht Schluss machen. Jetzt ist Mose noch kühn geworden und sagt dem Herrn, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Antwort, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Und werde den Namen Jehova aussprechen, vor dir ausrufen. Und ich werde Und jetzt das wunderbare Wort. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. So. Ja, was heißt das? Es handelt sich ja hier um die Gesetzgebung am Sinai. Wie wir im Neuen Testament lesen, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit und ohne Gnade. Das Gesetz verurteilt unbarmherzig. Aha. Was geschah hier? Da hat Gott beim Bundesabschluss am Sinai rechtzeitig seine Herzensvorbehalte angemeldet. So. Hätte er das nicht getan, unterlassen, dann könnte Gott auch das Gesetz, das unwiderruflich ist, ne, könnte er sich von keinem Menschen mehr erbarmen oder Gnade üben, wenn das Gesetz Fluch und Verdammnis ausgesprochen hat über den. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Jeder Mann. Warum hängt er am Holz? Weil er etwas getan hat, das Gesetzesübertretung war. Kennen wir einen Mann, der hing einmal am Holz? Da hat sich Gott in Christo mit diesem schlimmsten Fluch identifiziert und so das Gesetz bestätigt. So das Gesetz bestätigt, dass gleichzeitig jeder Rechtsanspruch des Gesetzes verfallen war. So gründlich bestätigt, auf seine göttliche Art. Aber noch nicht genug. Antwort kommt jetzt: Du, Mose, vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen. Ja, er hat es ja gesehen, mitgeredet. Nein. In dem Zelt drin, von Angesicht zu Angesicht, Mose Angesicht eines Menschen, aber Jesus hat sich ihm nicht gezeigt. Geredet hat er mit Mose, wie mit einem Freunde. Und jetzt wollte er gern sein Angesicht und seine Herrlichkeit sehen. Jetzt stellt aber Mose in seiner ganzen Person das Gesetz dar. Mose repräsentiert das Gesetz vom Sinai. Und jetzt wollen wir sehen. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und Jehova sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Ja, wer der Fels ist, wissen wir auch wieder. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in eine Felsenkluft stellen und meine Hand über dich breiten, bis ich vorübergezogen bin. Und was geschieht jetzt? Und ich werde meine Hand hinwegtun, ja, wenn ich vorübergezogen bin, und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht soll nicht geschaut werden. Was heißt das? Mose das Gesetz repräsentieren. Das Gesetz, das richtet ohne Barmherzigkeit, lehnt Gott ab, dass das aus seinem Herzen gekommen ist. Nämlich auf Anordnung von heiligen Engeln hin wurde diese Zuchtrute des Gesetzes auf Israel gelegt. So. Und jetzt sagt Gott, wer unter diesem Gesetz ist oder gar ein Mensch, der darüber wachen soll, dass es gehalten wird, wie Mose und Aaron und alle Leviten, ja, die können unmöglich mein Angesicht sehen, unmöglich meine Herrlichkeit sehen. Was macht Gott? In einer Felsenhöhle, da sind die Wunden Jesu, er ist der Fels. Ja. Jetzt geht er vorüber, deckt seine Hand, dass Mose ihn nicht sehen kann im Moment, wo er vorüberzieht. Jetzt ist er vorübergezogen und schreitet weg. Die Hand zurückgezogen. Jetzt kann Mose nur noch was sehen? Den Herrn der Herrlichkeit von hinten von Mose wegschreiten. Das ist die Einstellung Gottes zu diesem unbarmherzigen Gesetz vom Sinai. Das Gesetz hat noch das, es kann noch nach hinten nachsehen, von hinten, aber es verschwindet. Das Gesetz ist veraltet, bitte Hebräerbrief, und deshalb zum Verschwinden verurteilt. Liebe Geschwister, noch einmal, ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Hätte Gott das nicht rechtzeitig angemeldet, dann hätte ein David, wenn möglich, 7-mal ans Holz gehängt werden müssen. Aber diese Gnade und Erbarmen ist das, was das ganze Gesetz noch eigentlich heiligt oder für kurze Zeit rechtfertigt. Gnade, Gnade. Von Gnadengaben reden wir nicht. Wir sind zum Schluss gekommen, indem wir eines nicht vergessen, Psalm 51 und das eine Geschenk uns. Nicht sollen wir der Heiligung nachjagen, sondern dem schon geheiligt sein. Und schließen mit dem letzten Vers aus 1. Thessalonischer Brief. Kapitel 5, Vers 25. Brüder, betet für uns. Grüßet alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch, dass dieser Brief überall vorgelesen wird. Entschuldigung, es kommt das wunderbare Wort. Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.